Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch zur 18. Episode. Ich möchte mich mal zu Anfang bedanken. Wir sind jetzt im ordentlichen vierstelligen Bereich von den Downloads, mehr als ich mir gewünscht habe. Deswegen liebe Grüße an euch da draußen, wir sind gar nicht mehr so wenig. Die kleine Selbsthilfegruppe ist gewachsen. Ja, mir geht's momentan richtig scheiße, deswegen kam jetzt auch kein Content regelmäßig wie geplant. Und die liebe Jana ist wieder mit mir am Start und hat sich bereit erklärt, mich da mal abzuholen oder euch auch gemeinsam mit der Situation, wo ich früher safe niemals drüber gesprochen hätte oder nicht rausgegangen wäre, sondern hätte mich zurückgezogen. Und heute mache ich es anders da und hole euch auch alle gern da mit ins Boot. Hi Jana.
Hi Alex, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für dein Vertrauen, dass ich hier heute mit dir drüber sprechen darf, wie es dir gerade geht.
Mhm. Ja, ich habe dir ja gesagt, ich habe da so mit einigen Sachen gemerkt, dass ich einen riesen Draht zu dir habe. Da waren ja auch so ein paar Zufälle gewesen, wo du Sachen gepostet hast, die mich in dem Moment genau umgetrieben haben. Und unbekannterweise habe ich halt wirklich mega Vertrauen zu dir.
Vielen Dank. Das ehrt mich sehr.
Ja, soll ich mal ein bisschen grob nochmal erzählen?
Genau, mach das doch bitte.
Genau, also auch für euch. Ich bin ja jetzt, ich gucke mal auf meine Clean App, ich bin da immer total lost und sage dann, liegt leicht daneben. Harte Fakten, 74 Tage opiadefrei.
Super.
Erstmal super. Ich kann das aber gar nicht groß fühlen, von wegen, dass ich ja jetzt Freiheit gewonnen habe, sondern ich hab euch ja erzählt, dass ich beruflich und privat extremes hohes Arbeitspensum habe. Da werden zwei Immobilien hergerichtet. Ich habe beim Runterdosieren und beim Vorbereiten von meinem endgültigen Entzug auch das Tempo bei der Arbeit so rausnehmen müssen, weil ich mich einfach nicht so motivieren konnte und ich kann frei entscheiden, wie viel ich arbeite. Das ist natürlich dann da auch eine Gefahr, eine große Freiheit, aber auch, ja, habe mich in eine finanzielle Situation gebracht, wo ich, wenn ich drüber nachdenke, wie ich wann was bezahlen muss, wie ich Geld verdienen kann. Ich bin Dienstleister, also ich werde für die Stunde bezahlt. Und wann ich welche Arbeiten mache, weil die Arbeiten, die Häuser herrichten, was mich Geld kostet, die macht man ja abends oder samstags. Und ich sehne mich halt schon die ganze Zeit nach einem Punkt, wo ich sage, da ist das Ziel und dann kann ich mir mal Ruhe gönnen. Ihr habt ja mitbekommen, an Silvester hatte ich dann gedacht oder in Weihnachtsferien mit meinem Sohnemann, wir kiffen mal ein, was ja komplett in die Hose gegangen ist, weil ja das Riesendrama ausgebrochen ist. Also die Entspannung, hätte ich nichts gemacht, wäre es besser gewesen. Hatte da aber noch die Idee, ich könnte mir ja mal was gönnen und mal ein chillen und ein bisschen mir so einen Punkt setzen, heute Abend und Entspannung. Wie gesagt, hat nicht funktioniert. Und jetzt ist es halt auch so, das Riesenproblem ist, ich habe keinen Punkt, wo ich drauf zulaufe, so wie Marathon und nach 42 irgendwas Kilometer ist Schluss und dann ruhst du dich aus. Für mich sieht es jetzt aus wie so ein Endlos-Ding und vielleicht auch ein Kampf, wenn ich drüber nachdenke, der gar nicht zu gewinnen ist, finanziell wie auch von der Arbeitsleistung her. Das sind einfach harte Fakten. Und wenn ich da, was ich euch auch erzählen kann, ich habe wieder sehr viel Träume, was ich vorher nicht hatte. Auch Träume über Rückfälle oder ich will einen Rückfall machen und es klappt nicht oder irgendwelche andere Drogenträume, die mich total aufwühlen. Wach da auf. Da könnt man auch denken, ja, jetzt kommst du ins Verarbeiten, jetzt hast du mal wieder eine klare Birne und kriegst es mit. Wenn ich dann aber nachts wach bin, muss ich sofort wieder halt über meine... Der Kopf ist ja dafür da, um Verantwortung und vorauszudenken. Und dann komme ich in die Todesspirale, sage ich jetzt mal. Und das war richtig schlimm. Ich war auch bei meinem Arzt, der mich früher substituiert hat. Das hat ja der Stefan zu mir gesagt. Ja, wann warst du das letzte Mal beim Arzt? Und ich so, oh, puh, ganz vergessen. Der hat dann die Medikamente umgestellt. Ich nehme da jetzt so Psychopharmaka, sage ich jetzt mal, Stimmungsaufheller, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kam da, glaube ich, halt auch noch in den letzten 2 Wochen dazu, dass ich definitiv so eine Erstverschlimmerung noch hatte. Und mich hat es in den letzten 2 Wochen halt so massiv in den Keller gezogen, dass ich sogar annähernd verstehen kann, wenn Menschen gar keinen Ausweg mehr haben, sich Ruhe suchen oder Ruhe sehnen, ersehnen, dann suizidale Gedanken haben oder sich dann umbringen, weil sie dann einfach den Punkt haben, ja, da ist Ruhe und anders, da gibt es keine Lösung. Nicht, dass das jetzt bei mir akut wäre, aber ich bin wirklich so tief aufgeschlagen und so in einer, im Kopf, sage ich mal, ausweglosen Situation, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Das Glück ist, dass ich mir schon lange Unterstützung gesucht habe. Ich habe einen Therapeut. Ich sitze heute mit der Jana da. Wir hatten schon tolle Gespräche. Und in der Theorie weiß ich auch, wo der einzigste Ausweg sein muss. Und das würde halt für mich bedeuten, um meine Arbeitsleistung zu steigern und in meine Kraft zu kommen, muss ich aus meinem Kopf raus, in jedem Moment halt neu. Und in meinem Herz ist halt keine Panik und auch keine, ja, ich brauche jetzt einen Platz, wo ich sage, da ist Ende und da ist Ruhe und dann habe ich Urlaub und ruhe mich aus. Das ist alles nur Kopfgeficke. Die Fakten sind so, wie sie sind. Und trotzdem glaube ich, die Situation könnte mir auch sehr dienlich sein, weil ich keine Chance habe, jetzt irgendwie groß das Game anzunehmen und weiterzugehen, wenn ich in meinem Kopf bleibe. Ich muss in mein Herz kommen. Und ja, deswegen auch die Jana als Gesprächspartner in dieser Situation, in der ich früher niemandem was davon erzählt hätte. Habe ich das jetzt,
Alex.
Habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst?
Absolut.
Okay.
Absolut.
Ja, kostet ein bisschen Überwindung auch, aber ich denke, hier soll es auch genau darum gehen. Das ist alles echt nicht leicht.
Ja.
Die Wege aus der Sucht. Ja,
und absolut. Ja. Kann ich auch so unterschreiben.
Ja, was damit halt alles zusammenhängt. Und ich glaube halt auch echt, ne, dass ich so eine Erstverschlimmerung hatte von den neuen Medikamenten jetzt. Es kommt halt alles zusammen.
Ach so, okay, ja. Wollte jetzt gerade fragen, was denkst du, wo das herkam? Oder was war so dein
Gefühl? Ich war halt beim Arzt gewesen und habe halt gesagt, so und so, das und das, mir geht's ziemlich scheiße. Und dann sagt er, ja, ich gebe dir was, das Pilchen nimmst du frühs und das nimmst du abends. Und die anderen lässt du weg, die ich schon seit ein paar Jahren nehme, Quetiapin, ne?
Mhm.
Da sage ich, wie kann man das einfach so schnell absetzen? Ja, das ersetzt es. Aber ich glaube, das war ein bisschen zu, er traut mir halt extrem viel zu.
Mhm.
Aber das war richtig schlimm. Das ging wirklich, ich habe 2 Tage später, wo ich die einen weggelassen habe und die anderen genommen habe, ist es richtig böse geworden. Freitags war das und Montag, Dienstag hatte ich auch extreme Rückfallgedanken. Mhm. Aber auch wieder nur aus dem, ich brauche jetzt Ruhe. Ich muss irgendwie den Druck loswerden. Ich werde verrückt. Das, was mich da gerettet hat, ist halt einfach, dass der Entzug so kurz her ist und so dramatisch war, dass ich wüsste, jede Unregelmäßigkeit, die ich da mit Opiade reinbringe, muss ich so hart büßen. Und es war so hart, da rauszukommen, das geht nicht. Und trotzdem war ich halt einfach in dieser Spirale, in meinem Kopf. Also wenn ich in meinem Kopf war, war ich halt echt wie in so einem Hamsterrad, ne?
Absolut, ja. Das ist ja, genau das hat man ja auch einfach gelernt durch den Konsum. Wenn diese Tage sind, an denen man sich so scheiße findet, dann ist ja die Droge einfach genau dieser, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, tolle Ausweg, der ja genau das immer ermöglicht, egal welche Droge das ist. Wenn man an den Punkt so in seinem Alltag kommt, dass man denkt so, oh Gott, ich halte das alles nicht mehr aus. Ja. Könnte ich doch jetzt nur und dann wird alles erträglich oder ich kann es einfach mal vergessen. Das ist ja genau der Mechanismus.
Du hast gesagt, egal welche Droge es ist, das sehe ich nämlich mittlerweile auch so. Ich habe den Podcast teilweise auch gestartet, weil ich auch mitbekommen habe, dass halt gerade so Opiate-Leute oder so richtig harte Trophys dann sagen, ja, sie sind clean, aber sie kiffen halt noch und so. Und ich mir dann gedacht habe, ja, ich würde gerne noch andere Leute finden, das kann es doch nicht gewesen sein, ne?
Ja.
An Weihnachten wäre das ja auch eine Option gewesen für mich. Und was heute bei mir passiert ist, wir haben uns ja gestern schon mal unterhalten, Janne. Mhm, ne?
Ja.
Ich hatte heute früh auch mit meinem Therapeuten eine Sitzung. Und vor allen Dingen haben wir über den Lukas gesprochen von dem Projekt Ohne Sucht.
Mhm.
Ich habe mir dem sein Video angeguckt, wo er darüber erzählt, dass wir, die mit Substanzen uns reguliert haben, ja ein Feuerwerk im Gehirn zünden, was du weder mit Sex noch mit Sport und mit dem normalen Leben sowieso nicht annähernd zünden kannst. Ja. Und das halt ganz leicht auf Knopfdruck, sag ich mal.
Mhm.
Hat er super toll erklärt. Ich habe mich auch daran erinnert früher, wo wir gesagt haben, ja, an Silvester, ne, die Leute kaufen Kracher, wir machen Feuerwerk im Kopf.
Mhm.
Das war mir damals schon als 18-Jähriger bewusst. Was aber halt wirklich so ist, ist dieser harte Kontrast zu dem Feuerwerk, zu wenn du clean bist.
Mhm.
Und egal, was dir da Gutes passieren könnte, und bei mir scheinbar wird es immer schlimmer, und das, wo ich sage, ja, ich bin jetzt clean oder so und ich kann das nicht fühlen, da passiert ja auch, sogar wenn ich es schaffen kann, zu sagen, ey, ich bin jetzt frei, im Kopf nicht annähernd das, was während der Opiatezeit passiert ist, täglich.
Ja.
Das war ein riesen Aha-Moment nochmal für mich, auch das von ihm so zu hören. Er hat es super gut rübergebracht. Und dann hat er noch einen Post gemacht, der ging speziell über das Kiffen, warum das Kiffen so tückisch ist oder so.
Ja,
und das war auch, und da hat es halt richtig Klick gemacht und da ist eine Kette bei mir heute ins Laufen gekommen, wo ich zum ersten Mal denke, die ganze Scheiße, die gerade stattfindet, führt mich genau dahin. Ich erzähle es nochmal, er hat gemeint, das Kiffen ist deswegen so tückisch, weil die negativen, alles hat ja seinen Preis. Jede Medaille hat 2 Seiten bei jeder Substanz. Dann gibt's halt dieses Harm Reduction, wo man sagt, naja, bevor du dir Age am Bahnhof holst, kiff halt, Harm Reduction, alles gut. Hat aber mit sich von seiner Sucht befreien oder Heilung erfahren, meiner Meinung nach nichts zu tun. Das ist nur Harm Reduction, also Schadensverminderung, mehr ist es nicht. Ja. Beim Kiffen, und das hat er super auf den Punkt gebracht, ist es richtig tückisch, weil den Schaden, also Antriebslosigkeit, du bist desinteressiert oder du hast wieder einen Stoff, wo du halt ein kleines Feuerwerk in deinem Kopf zünden kannst und das machst du täglich und alles andere wird dann halt immer uninteressanter. Du tust dich jetzt nicht toxisch groß vergiften und auch diese Antriebslosigkeit, das ist manchmal so Jahre versetzt, je nachdem, wie hart du da einsteigst, dass die Leute nicht mehr realisieren, dass ihr destruktives Verhalten, sage ich mal, sich selbst gegenüber und vielleicht auch anderen eigentlich eine Begleiterscheinung, eine negative Begleiterscheinung des Kiffens ist, weil es einfach so zeitversetzt und so langsam stattfindet, dass eigentlich die meisten das gar nicht mehr in Zusammenhang bringen.
Ja, absolut.
Fand ich mega, weil eigentlich ist es ja mal richtig tückisch. Mhm. Ne? Und war ja auch vor kurzem noch so, ja, wenn das legal wäre und meine Frau wäre cool damit, dann müsste ich halt nur überlegen, sehr selten und überhaupt. Und mein Riesending war halt gewesen, wenn du so einen Kopf hast, der Feuerwerk gewohnt ist. Und du möchtest dich an ein cleanes Leben ohne Feuerwerk erfreuen, dann musst du ja deine ganzen Sinne darauf anpassen. Und das passiert halt nicht schnell. Und da ist auch das Clean-Werden nur die Grundvoraussetzung. Der Weg, sich da damit anzufreunden, dass kein Feuerwerk ist, beginnt dann erst. Und alles, was ich tun würde, um mir mal wieder zurückzukommen, um mir meinen Druck jetzt leichter zu machen, und wenn es nur mal ein Kiffen wäre oder auch andere Sachen, die vermeintlich harmlos wären, die dann aber ein kleines Feuerwerk in meinem Kopf zünden, würde mein Leidensdruck, der momentan sehr, sehr groß ist, einfach nur richtig in die Länge ziehen oder vielleicht sogar verhindern, dass ich an den Punkt komme, ohne Feuerwerk zu sagen, hey, was ein schöner Tag. Ich habe zwar kein Feuerwerk, aber hey, die Sonne und der kleine Hundewelpen und wow, ich kann es fühlen, mega, mega Gänsehaut. Ich bin im echten Leben. Das geht nicht in der Woche. Das geht auch nicht in einem Monat. Ja. Aber wenn du nicht bereit bist, auf alle Feuerwerke zu verzichten, ziehst du den Punkt, wo vielleicht, wo ich ja so ersehne, ne, dass ich aus diesem Druck rauskomme und auch wieder was Positives, Entspannung erleben kann oder Freude oder so, ne? Ich würde das nur in die Länge ziehen, bis hin vielleicht sogar so weit weg drücken, dass ich niemals ankomme, weil ich vorher verdurstet bin. Und er hat mir da jetzt extrem gut geholfen. Und ich denke mir auch, ohne diesen massiven Leidensdruck, den ich gerade habe, wäre mir so eine Erkenntnis wahrscheinlich zumindest in dieser klaren, brutalen Klarheit nicht gekommen. Puh, und da hatte ich auch das erste Mal die Idee, vielleicht ist das, dass es so ultra schlimm gerade für mich persönlich ist. Vielleicht hat diese Medaille auch zwei Seiten. Und auf der anderen Seite ist eine Erkenntnis, Lebenshaltung, Einstellung, die mich in die Heilung bringt. Und zwar halt so, wie ich es brauche.
Genau das. Ja?
Hab jetzt viel geredet, aber ich fand es einfach ein riesen Mindshift jetzt, der da heute bei mir stattgefunden hat. Wo dann zum Schluss rauskommt, ja, warum möchte ich absolut keine Feuerwerke mehr in meinem Kopf haben. Vorher wusste ich, dass das nicht gut ist. Und jetzt kann ich eine Idee oder ich will das, weil ich kann nicht mehr so lang leiden. Deswegen habe ich keinen Spielraum für irgendein Feuerwerk, weil mir vielleicht dann doch die Puste rausgeht. Ja. Habe ich das gut erklärt?
Ja. Auf jeden Fall. Richtig. Richtig, richtig gut, Alex.
Ja, wir haben gestern gesprochen, dann habe ich beim Lukas reingeguckt, jetzt mit meinem Therapeut gesprochen und habe heute das erste Mal gedacht, es ist immer noch alles scheiße, aber ich habe eine Idee davon, dass das doch auch diese Medaille muss eine gute Seite haben.
Ja. Eine sehr weise Frau hat mal zu mir gesagt, es passiert dir nichts im Leben, was du nicht schaffen kannst. Ich glaube, dass genau dieser Shift, den du da jetzt erlebt hast heute, dass genau das Ding ist. Es passiert einfach nichts ohne Grund. Es ist einfach nur die Frage, wie gehst du damit um?
Mit diesem, ich habe ja auch für alles Theorien und auch so viel schon in meinem Kopf verstanden. Ne? Also Buddha-Zitat, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist freiwillig. Ich kann lauter so Dinge raushauen. Und trotzdem war ich jetzt so am Ende gewesen. Du, ich habe bei der Arbeit Affirmationen mir gesagt, so, ich bin in meiner Kraft und das und das. Und ich habe währenddem gemerkt, Alter, du lügst. Ja. Da hatten wir ja gestern schon von gesprochen. Ne? Deswegen vielleicht auch die Episode, wie kann man oder gerade dann damit umgehen, wenn halt noch nicht mal mehr die Theorie funktioniert oder du das Gefühl hast, egal was du an die Hand bekommst, es ist alles nur eine Phrase oder so. Und ja, da würde ich jetzt ja auch gerne mal den Ball zuspielen. Hast du da auch schon so Phasen gehabt im Leben oder bist du jetzt so tief noch nicht aufgeschlagen oder ja?
Oh doch. Ich bin schon einige Male ordentlich aufgeschlagen. Ich musste auch eben an so eine Situation denken. Ich kann das auch absolut nachvollziehen, warum sich Menschen das Leben nehmen, weil ich kenne dieses Gefühl sehr gut, indem man einfach nur noch denkt, ich will einfach nur noch meine Ruhe haben.
Hammer.
Ich hatte das schon zweimal in meinem Leben, dass ich an so einem Punkt war, an dem ich dachte, oh mein Gott, es geht einfach gar nichts mehr. Und für mich sind aber auch diese Momente immer die Momente, in denen sich dann am meisten ändert, weil gerade wenn man dann nicht den Weg geht und konsumiert und deshalb würde ich einfach, ich würde dich jetzt gerne drücken und dir ein fettes High Five geben, weil du hast einfach den ersten, allerwichtigsten Schritt ja schon getan. Du hast drüber geredet. Ja. Und das ist ja was, was wir so oft einfach vergessen, dass gerade wenn man lange konsumiert hat und viel, man redet ja nicht mehr darüber, dass es einem nicht gut geht. Und das ist schon mal das Schlimmste, weil in dem Moment erkennst, also du akzeptierst es ja gar nicht, sondern du versuchst es ja permanent nur wegzudrücken. Und dadurch wird es nicht besser, sondern schlimmer.
Du erwartest auch nicht, dass dich jemand verstehen kann, weil du dich selbst nicht verstehen kannst und du weißt, es ist total stigmatisiert. Die anderen wollen damit gar nichts zu tun haben und dann fühlst du dich unheimlich einsam und hilflos.
Ja, und ich glaube auch, dass es, also ich gehe da mal wirklich den Schritt, die anderen völlig rauszulassen und zu sagen, wenn ich an mich denke, ich wollte das auch gar nicht. Ich wollte gar nicht mit anderen Menschen darüber reden, weil ich einfach auch keine Last sein wollte. Und ich wollte gar nicht, dass sich andere Menschen da jetzt die Zeit nehmen müssen, um sich um meine Probleme zu kümmern, so, weil ich wollte die Probleme selber nicht wahrhaben und habe sie deshalb einfach weggedrückt.
Ja.
Und in dem Moment gibst du ja anderen Menschen gar nicht erst die Chance, dich zu verstehen.
Ja.
Und das ist halt auch so das, was welche Erfahrung ich halt auch gemacht habe, dass natürlich kannst du nicht mit jedem über deine Probleme reden und das sollte man auch nicht, weil es gibt auch einfach Menschen, die zum Beispiel nicht sensibel damit umgehen. Ja, also die Menschen gibt es ja leider auch. Deshalb sollte man einfach schon wissen, mit wem man da reden kann. Aber ganz oft hat man ja einfach die Erfahrung, dass wenn man wirklich mal jemanden anruft und sagt, du hör mal zu, mir geht's gerade richtig kacke, können wir mal reden oder hast du mal irgendwie Zeit für mich? Mhm. Die meisten Leute ja dann sagen, du ja gerne, auch wenn es vielleicht gerade nicht jetzt nicht heute ist, dann vielleicht morgen oder übermorgen, aber ich nehme mir gerne die Zeit und bin für dich da. Ja. Und dass es einfach auch für die anderen ja was Schönes ist, wenn sie für dich da sein dürfen.
Und ich glaube, ja. Ich glaube, was da taktisch klug ist, und das habe ich halt auch schon, ich wusste ja, was meine Challenge ist, was ich vorhab, und ich habe ja schon den Podcast gestartet, ich habe genetzwerkt, dich kennengelernt, andere kennengelernt, ich habe eine Selbsthilfegruppe, ich habe einen Therapeut. Und in diesem Moment, wo ich da so extrem knapp am Rückfall war, vor 2 Wochen, Montag, Dienstag, hat mich dann die Lisa angerufen. Ich habe die ganze Zeit gewusst, ich müsste jetzt eigentlich, aber ich, genau wie du es beschrieben hast, diese Last sogar jemandem zu geben, der dir vorher gesagt hat, du, wenn es dir so geht, ruf an, dann merkst du, ich kann das nicht. Erstens, ich will nicht drüber reden und zweitens, ich kann dem das gar nicht zumuten, auch wenn er das mir angeboten hat. Aber dann hat das Telefon geklingelt und sie hat angerufen. Und ich habe dann einfach gesagt, was ist? Also ich habe gesagt, was mit mir ist. Und dass ich das normal nicht mache, aber komm, jetzt hast du angerufen und geredet. Und das war halt einfach, ich habe mich vorher schon gekümmert um neue Kontakte.
Ja.
Und das kann ich halt auch nur jedem mit auf den Weg geben bei Wege aus der Sucht. Stell dich auf, such dir Verbündete, such dir eine Selbsthilfegruppe, einen Therapeut, bevor du schon bevor du losläufst, am besten alles schon mal schön geplant und in eine andere Richtung gelenkt und dann erst loslaufen.
Ja.
Weil es kann halt der Moment kommen, wo nichts mehr geht, wo du noch nicht mehr Hilfe rufen kannst. Aber wenn du da schon neue Verbündete hast, die vielleicht aus dem Game sind oder so qualifiziert wie du und noch aus dem Game, ja, dann hast du halt echt auch jemand an der Seite, der dir echt in der Situation nur sagst, niemand kann mir helfen. Ja, doch, doch, da gibt's Leute, und die, wie du auch gesagt hast, ne, es ist dir nicht fremd. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet und finde ich super, dass du das mit uns teilst.
Ja, gerne.
Aber genau darum soll es gehen halt, ne?
Ja.
Das Leben
ist nicht nur toll und schön und happy.
Ja, und ja, alleine ist halt, wenn du in so einer Situation alleine bist, wird es halt richtig dunkel, ne?
Ja. Klar, und das ist, also, ich meine, natürlich gibt es Seelsorgetelefone, es gibt Kliniken, es gibt Orte, wo du anrufen kannst, aber ich glaube, wenn es halt nur noch praktisch der fremde Mensch ist, den du anrufen kannst, da ist natürlich die Hemmschwelle einfach 10.000-mal größer. Also ich weiß noch, dass ich damals auch meine Mama angerufen habe und gesagt habe, komm sofort hierher und hol mich hier raus. Und sie hat direkt gefragt, was ist denn los mit dir? Und ich habe einfach nur gesagt, setz dich ins Auto, komm hierher und hol mich hier weg. Den Rest erkläre ich dir später. Und sie hat's gemacht. Sie ist einfach direkt ins Auto gestiegen und war eine halbe Stunde später bei mir und hat mich abgeholt. Und
ja. Ja, ich glaube, bei so einem Seelsorge, bei so einem Telefon ist auch so, kam mir gleich der Gedanke, ja, wenn du da zu viel erzählst, die lassen dich einweisen. Die holen dich ab.
Ja, gut, aber wenn du, das Ding ist ja halt, wenn du ja niemanden hast, der dich abholen könnte, dann ist es ja trotzdem vielleicht der richtige Weg. Also, ich meine, es gibt ja, also, dafür sind die Kliniken ja da. Ich meine, klar, es kostet wahnsinnig viel Überwindung, aber wenn die Alternative ist, dass du stirbst, dann finde ich, ist die Klinik definitiv die bessere Wahl.
Oder halt einfach wirklich vorher schon, wenn du noch bewegungsfähig bist, such dir neue Verbündete, such dir eine Selbsthilfegruppe, geh zu einem Therapeut.
Ja, absolut.
So. Ja. Das hatte ich ja jetzt alles auf der Habenseite und habe richtig, richtig mega gute Leute mittlerweile an meiner Seite. Jana.
vielen Dank.
Ja, also das ist schon ein Riesenkapital und trotzdem war es für mich halt, ich glaube, ja, man vergisst halt auch schnell, ne? Aber ich würde jetzt mal einfach so aus der Hüfte schießen, so, ich glaube nicht, dass ich schon mal so tief unten war. so emotional oder mental, genau, wie jetzt nach diesem Entzug. Man wird halt auch immer älter, ne? Steckt mir alles nicht mehr ganz so weg. Oder vielleicht ist auch das Verdrängen nicht mehr so leicht, weil man nicht mehr so naiv ist und weil man so viel schon mitbekommen hat, was aber in so einer Situation das vielleicht sogar vermeintlich erstmal schlimmer machen kann.
Ja.
Aber wenn am Ende die Heilung stehen soll, dann eigentlich nicht.
Ja.
Ja.
Ja, ich finde es auch so spannend, was du eben gesagt hast mit diesem Zitat von Buddha, du musst den Schmerz zulassen, aber ob du leidest, entscheidest du selbst.
Ja, ist erstmal ein super Spruch.
Ja, aber ich finde halt auch, dass den Schmerz wirklich zulassen, was bedeutet das? Ich konnte damit lange gar nichts anfangen, weil ich so dachte, was heißt das denn, den Schmerz zulassen?
Ja, tut mir da auch schwer.
Und mittlerweile weiß ich es. Und für mich hieß es tatsächlich, ich war letztes Jahr in so einer Situation, in der ich gedacht habe, ich weiß noch, als ich diesen Schmerz das erste Mal gefühlt habe, dachte ich, mir reißt jemand das Herz aus der Brust.
Okay.
Und ich habe geheult. Ich habe nur noch geheult. Ich habe tagelang einfach nur noch geweint. Ich habe geweint. Und irgendwann wurde es besser. Und für mich war das das erste Mal, dass ich wirklich an dem Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, ich schaffe es, den Schmerz zuzulassen. Und ich lasse ihn einfach da. Er darf einfach sein und er darf raus. Und das hat für mich bedeutet, dass ich halt eine Woche lang nur am Heulen war. Und es war okay.
Wenn du das so sagst, habe ich sofort ein Bild. Das ist wie, der Kopf hat ja eigentlich zwei Aufgaben. Das eine ist Schmerzvermeidung und Lustgewinn. Mhm. Und das durchdenkt er alles und führt dich da durch. Und hält dich noch am Leben im besten Falle. Aber um diesen Weg zu gehen, diesen Schmerz zuzulassen, musst du ja eigentlich wie gegen deine Urinstinkte gehen, musst das Schutzprogramm runterfahren und musst sagen, okay, ich springe jetzt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug, um erfahren zu können, dass man trotzdem schwebt und sanft landet und der Kopf sagt, nee, das geht gar nicht.
Ja.
Und wenn du dich diesen Mut hast, die Rationalität zu verlassen, ich glaube, weil die Frage ist, wie macht man das? Wie lässt man den Schmerz zu? Und ich glaube, da sind wir genau wieder an dem Thema, wo ich immer wieder lande, aus dem Kopf raus, in deinen Bauch rein oder in dein Herz, egal wie du jetzt dazu sagen möchtest.
Mhm.
Nur da ist eine Lösung. Alles andere wird dich in dem Krampf, in dem Schmerz festhalten, aber auch nur so durch Mindfuck und nicht wirkliches Fühlen halt, ne?
Ja, absolut.
Ich konnte auch nicht weinen in der Zeit, wo es mir jetzt so schlecht ging, oder ich bin da auch jetzt gerade mal nicht und mache Riesenohren. Ja, du sagst so, den Schmerz zulassen oder annehmen im Moment. Ich nehme das mit meinem Verstand auf. Ich habe auch Ideen dazu und trotzdem bin ich da auch ein bisschen wie, puh, ja, und jetzt, ich verstehe es. Aber wie mache ich das?
Also ich habe damals noch dazu so ein Selbstcoaching gemacht und habe darauf aufbauend auch mein Mentoring-Programm entwickelt, weil ich glaube, dass das mit Anleitung tatsächlich schon ein bisschen besser funktioniert. Also ich hatte sozusagen diese Anleitung da schon so ein bisschen und habe das jetzt ein bisschen mehr so ausgebaut, dass ich glaube, man kann da ganz gut durch Meditation rangehen.
Mhm.
Also wenn du wirklich angeleitet an diesen Punkt kommst, dass du wirklich in die Ruhe kommst und dann dir erlaubst, loszulassen. Weil ich glaube, dass man gerade so im Tagesgeschehen ich kann auch nicht einfach immer und überall weinen, egal wie es mir geht. Ich kann am besten weinen, wenn ich alleine bin.
Genau.
zum Beispiel, ne? Und dass man sich da selber auch diesen Raum schaffen darf. Und wie ich auch unheimlich gut da dran komme, ist, indem ich Tagebuch schreibe. Wenn ich anfange, wirklich, wenn ich merke, ne, dass es mir jetzt, sagen wir mal, so geht, wie es dir jetzt gerade geht, dass ich mich hinsetze und anfange zu schreiben und ich einfach alles, was in meinem Kopf ist, all diese Sorgen, all diese Ängste, alles aufschreibe. Und durch dieses Schreiben komme ich irgendwann so rein, dass ich ganz oft während dem Schreiben einfach plötzlich anfange zu weinen.
Und es kann dann ich so gar nichts mit anfangen, weil ich so ungern schreibe und so leicht, also nicht viel, aber so ein bisschen legasthenisch bin. Ich sehe nicht unbedingt, wenn ich was falsch geschrieben habe.
Scheißegal, wen interessiert, wenn es in deinem Tagebuch steht.
Ja, da sagst du was. Aber ich habe generell Widerstände so. Ich würde es mir vielleicht eher irgendwo aufsprechen oder irgendwas.
Kannst du ja auch machen,
ja. Ja. Das mit diesem Meditieren, eigentlich ist ja Meditieren aus dem Kopf gehen, im Moment sein und dann dieses Sein in einer Dimension erfahren, wo da Türen aufgehen, ja, wo dann schon das Spirituelle eigentlich auch sogar mit reinkommt und so. Aber wichtig ist erstmal nur, du bist im Moment und nicht im Kopf.
Ja.
Ja, so eine geführte Meditation kann ich mir da auch gut vorstellen. Ich denke auch, wenn man, je nachdem, wie es einem geht, besser was machen wie nichts machen. Aber wenn man jemand hätte wie dich zum Beispiel, wenn du da halt einfach eine Unterstützung hast, einen geschützten Rahmen, ist es doch schon mal viel sicherer.
Ja, absolut.
Weil also, vielleicht geht ja eine Tür auf und du kommst mit dem Schmerz gar nicht klar, weil es viel zu viel ist.
Genau, also das wollte ich jetzt tatsächlich auch gerade noch nachwerfen. Ich hatte damals auch so diesen Impuls, ich möchte diesen Schmerz jetzt endlich fühlen, weil ich wusste, dass ich ihn mein Leben lang nicht gefühlt habe. Und ich wurde tatsächlich mit dem Urschmerz meines Lebens konfrontiert. Und ich glaube, deshalb war das auch für mich dieser Punkt, an dem ich dachte, mich zerreißt innerlich. Also so gefühlt bin ich gar nicht mehr klargekommen. Ich habe nur, also wie gesagt, ja nur noch geweint, auch wenn das auf der einen Seite mir total gut getan hat und dieser Schmerz auch unfassbar viel geheilt hat. Als das 2 Tage so ging, habe ich auch meine Therapeutin angerufen und habe gesagt, ich komme gar nicht mehr klar. Ich habe das Gefühl, ich mich zerreißt und bin dann zu dieser Traumatherapeutin. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon mal über die Traumatherapie gesprochen, ne?
War das das, wo du gesagt hast, wo du auch retraumatisiert wurdest?
Nee, das ist schon viel, viel, viel länger
her. Okay, ja.
Weil eigentlich und damals wusste ich ja nicht, was da passiert ist. Das habe ich tatsächlich ja erst im Nachhinein gecheckt, sozusagen.
Und da an dem Punkt, wo du jetzt sagst, warst du ja besser aufgestellt und konntest vielleicht auch währenddem schon erleben, dass das eine Transformation ist?
Genau.
Oder warst du komplett lost in dem Schmerz?
Nee, war ich nicht. Genau. Also es kam halt einfach auch, ich wusste auch, was der Auslöser war. Mein Papa ist nach Südfrankreich gezogen. Ja. Und der war für mich immer eine sehr wichtige Bezugsperson. Ich habe auch keine leiblichen Geschwister. Und als ich das so richtig realisiert habe, war das für mich halt total krass. Und ich wurde praktisch mit dem Schmerz konfrontiert, den ich als Kind gespürt habe, als meine Eltern sich getrennt haben und mein Vater ausgezogen ist.
So verlassen?
Genau. Ich habe mich, also so dieses Gefühl von verlassen werden, obwohl der hat mich ja nicht verlassen, in keinster Weise. Wir haben jetzt eine viel, viel krassere Bindung noch als je zuvor. So dass im Endeffekt hat es uns nur noch mehr zusammengeschweißt, aber so diese Angst, die einfach auch dabei war. Ne?
Das ist ja auch was, wo du bei deiner Arbeit, glaube ich, ein Augenmerk drauf legst. Da hat man mal drüber gesprochen, Glaubenssätze. Das ist, glaube ich, auch, also wir haben ganz viele Glaubenssätze, wo auch immer die jetzt erstmal herkommen, viel aus der Kindheit.
Ja.
Da muss es nicht unbedingt rationell sein. Und trotzdem, wenn das, und das habe ich auch von dir gelernt, Jana, wenn es in deinen Zellen sitzt, weil ich ja auch gedacht habe, naja, nicht so viel darin rummühlen und mal nicht übertreiben. Und du hast ja gesagt, ja, aber wenn das halt in den Zellen sitzt, schwingt das halt immer mit. Und du kannst dann so tun, als wäre nichts. Und trotzdem triggert dich ja das oder jenes. Und du merkst ja, dass du da getriggert wirst. Genau, also warum das, ja, auch nicht offen und ehrlich sagen, okay, das irgendwo sitzt da was, ich schau mal nach.
Ja. Ja. Genau das.
Ja.
Und ich glaube, dass, ja, dass wenn man in dem Moment, wo man einfach bereit ist, diesen Schmerz zuzulassen, ja, kann auch Heilung halt erfahren werden. Und deshalb empfinde ich das schon immer als unheimlich wichtig, einfach, dass man einfach auch begleitend eine Therapie macht oder vorher schon oder wie auch immer man das halt machen möchte, so für sich, ja, ne? Aber dass man einfach auch bereit ist, da auch hinzugucken, weil es nimmt ja keiner Drogen, weil es einem gut geht. Und auch wenn man sich das immer gerne einreden möchte, dass man eigentlich keine Probleme hat, ist, ja, oder ich sage das halt auch immer gerne so, ja, was denkst du denn, warum du Drogen nimmst?
Party!
das ist immer so dieser Glaube, ne? Ja, Party und es macht so viel Spaß.
Ja.
Ja, aber...
Aber daraus entsteht halt keine ernsthafte Suchterkrankung, sondern genau, das ist eine Episode, die geht dann auch wieder vorbei, weil du dann wieder andere Interessen hast.
Genau das.
Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, hol dir Verbündete.
Ja.
Das ist so ein harter Weg. Und vor allen Dingen, wir suchtkranke Menschen, wir haben halt auch gelernt, dieses Schmerzvermeidungsding, das ist lächerlich. Wir haben ja gelernt, ein Feuerwerk zu zünden.
Ja.
Und das kann man halt mit nichts Natürlichem eigentlich toppen und funktioniert ratzfatz. Deswegen kostet es uns, ich sag das jetzt mal so, vielleicht besonders viel Mut zu sagen, ich gehe jetzt ganz clean in diesen Schmerz und will's wissen, was ist da los, und lass es zu, weil der Schmerz war schon immer da.
Ja.
Aber jetzt ist der Tag, wo ich sage, das Monster unter meinem Bett, ich schaue es an. Und da mir halt ein Leben lang oder viele Jahre oder wie auch immer damit verbracht haben, den Schmerz wegzumachen oder alles, was unangenehm ist, irgendwie manipulieren zu wollen, auszuweichen, wegzumachen, zu tricksen, ist da echt eine klare Entscheidung und auch Handeln nötig.
Ja.
Na? Eigentlich genau das, was wir nicht gut können.
Ja.
Aber die Krankheit ist halt auch wiederum nur im Kopf. So, wer kann das nicht gut? Mein Kopf mit seinen Glaubenssätzen. Und wer hat im Moment kein Problem mit irgendwas? Ja, mein Bauch, mein Herz. Mhm. Aber das ist halt einfach, rede ich auch besonders gern mit dir drüber. Es ist einfach so, es gibt wahrscheinlich 1000 Wege, wie gehe ich aus meinem Kopf in mein Herz, oder vielleicht gibt es auch andere Worte dafür. Aber ich glaube, das ist der Game Changer im Leben eines jeden Menschen wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal so raushauen.
Ja, der Meinung bin ich auch. Absolut. Kann ich 100% unterschreiben.
Ja, und ich bin nach ein paar Jahre jetzt schon hier auf dem Planet und ich denke mal, das ist jetzt nicht so unüberlegt, und jetzt ist halt nochmal aber ein anderes Level, das zu erkennen, ist schon mal cool. Aber wie mache ich das? Und das ist vielleicht auch individuell. Das war halt jetzt nochmal genau das, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber am besten mit Unterstützung, mit Verbündeten.
Ja.
Was würdest du demjenigen raten, der sagt, okay, ich habe jetzt gerade keinen Therapeut, möchte aber trotzdem da mal reinschnuppern, seinem Herz zu begegnen?
Bei mir darf er das sehr gerne. Ich bin, ja, also ich habe einen Bachelor in Psychologie, ich bin psychologische Beraterin, ich habe eine Coaching-Weiterbildung und arbeite ja tatsächlich genau mit so Menschen. Zu mir kommen tatsächlich auch Menschen, die sagen, ich möchte nicht den klassischen Therapieweg gehen, gibt es nicht irgendwie andere Möglichkeiten? Und es gibt ja tatsächlich auch viele Alternativen, wie jetzt zum Beispiel auch die systemische Familienaufstellung und so, mit denen du auch ganz gut aufarbeitend arbeiten kannst.
Innere Kind und so auch, ne?
Genau, ja. Es gibt, also ich bin ein ganz großer Fan von dem Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Es hat bei mir auch unheimlich viel bewirkt. Ja. Und genau, also ich arbeite in meinem Mentoring genau auch mit all diesen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, außer tatsächlich mit der Traumaaufarbeitung oder einfach so mit der Aufarbeitung der Wunden aus der Kindheit, weil das einfach definitiv therapeutische Unterstützung braucht. Das ist ganz wichtig. Das finde ich auch einfach wichtig, dass die Menschen das einfach auch wissen, ne? Weil es, wenn du sowas angehen möchtest, ist es wichtig, dass der Mensch, der das mit dir macht, auch weiß, was er da tut. Weil, wenn du nicht weißt, was da passieren kann, dann kann dir das ganz schön um die Ohren fliegen. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem auch noch mal von einer Frau mitgekriegt, die da viel traumatisiert wurde und dann einfach auch damit alleine gelassen wurde, wo ich halt dachte, meine Güte, ich wäre da am liebsten an die Wand gesprungen vor Wut einfach, weil ich auch gedacht habe, wie kannst du sowas denn machen und jemanden damit alleine lassen? Und das finde ich
ganz schlimm. Man hat da schon eine hohe Verantwortung, ne?
Absolut, absolut. Und
ja, genau. Es muss schon jemand sein, der dir diesen geschützten Rahmen und dieses Know-how bieten kann, dass du dich halt einfach auch, dass du da dir erlaubst, dann mal locker zu lassen und mal was zuzulassen. Ja. Das ist schon was sehr viel Vertrauen und eine hohe Achtsamkeit auch braucht.
Ja. Genau. Ja. Und was ich zum Beispiel ganz viel mache in meiner Arbeit und auch in meinem Mentoring, ist halt einfach diese Herzensverbindung auch zu stärken und auch zu gucken, was braucht dein inneres Kind und auch diese Verbindung einfach mal nochmal herzustellen, ne? Weil ganz oft ist die ja gar nicht mehr lebendig, sondern man hat irgendwie so das Gefühl, ich muss ja immer erwachsen sein und deshalb darf ich diesen kindlichen Anteil in mir gar nicht mehr spüren. Und das finde ich halt unheimlich wichtig, weil oft sind es nämlich genau die Bedürfnisse, die dich wieder in die Ruhe und in die Entspannung bringen und die dir gut tun.
Da fällt mir was dazu ein. Ich habe so das Gefühl, als hätte ich so das Peter-Pan-Syndrom ein bisschen. Also ich bin irgendwie erwachsen. Ja, ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen, aber erwachsen bin ich bis heute noch nicht und bin halt voll der Kindskopf irgendwie. Und trotzdem gibt's da nochmal einen riesen Unterschied, weil ich habe ja auch als Kind gelernt, wenn du lustig bist, wenn du sportlich bist, wenn du zack schnell im Kopf bist und auf der Zunge, dann gehörst du zu denen, die nicht gemobbt werden, die Angesagten sind, so, ne? Und dieses innere Kind ist halt sehr lustig und albern und mit mir kann man echt Pferde stehlen und lachen. Aber das ist ja nicht das verletzte Kind. Das ist ja nicht das Kind, wo gemerkt hat, Alter, ich muss jetzt hier Mordsstrategien auffahren, weil ich bin eigentlich komplett alleine. Auf meine Mutter kann ich mich nicht verlassen. Der Vater ist nicht da. Wie überlebe ich hier in dem Saftladen? Das, ne, ist ja das. Ja. Ist mir nur gerade eben dazu eingefallen, weil ich einfach immer noch auch viel Kind bin. Aber das hat damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun, weil das ist auch schon eine Fassade.
Genau. Und das, was wichtig ist, ist zu gucken, was braucht das verletzte Kind. Ja. Weil das im Endeffekt nämlich auch immer wieder dazu führt, dass wir uns ja die Umgebung schaffen, die wir uns schaffen. Weil wir uns im Endeffekt ja immer wieder das erschaffen, was wir als Kind gelernt haben. Das heißt,
safe.
Das, was wir als Kind gelernt haben, was wir fühlen, das kreieren wir uns unbewusst. Und das ist ganz wichtig. Es ist unbewusst. Niemand macht das mit Absicht. Niemand macht das bewusst. Man macht es einfach, weil man es so gelernt hat. Deshalb erschafft man sich immer wieder eine Realität, in der man sich so fühlt, wie man sich schon immer gefühlt hat. Einfach, weil man es nicht anders kennt. Und da ist halt einfach ein großer Hauptteil meiner Arbeit, das aufzubrechen und zu sagen, okay, ich gucke mir diese Glaubenssätze an. Ne? Also oft sind es ja total, also auch so Sachen wie, ich habe gelernt, Liebe bedeutet Schmerz.
Mhm.
Was bedeutet das? Ich kreiere mir immer wieder Beziehungen, in denen ich Schmerz erfahre.
Mhm. Was ja auch heißen würde, du kommst erst aus der Nummer raus, wenn du so eine Arbeit angehst, weil die Wahrscheinlichkeit einfach mega groß ist, dass du da in dieser Schleife hängen bleibst und dir einfach nur Variante B, C, D, was weiß ich, von demselben Gefühl kreierst.
Ja.
Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo viele Angst haben davor. Und ich würde auch da mal einfach eine Lanze brechen, von wegen, du hast hier nichts zu verlieren. Das Leben ist jetzt kurz und du musst
nur das eine.
Ja, und du musst 100% Verantwortung übernehmen, weil die Illusion, dass du keine Verantwortung hast für das Drama, was du erlebst. Ja, genau, es ist eine Illusion.
Genau.
Und das, wie schön du das jetzt beschrieben hast, dass da ein Grundglaubenssatz sind, dass da Gefühle sind, die du in deiner Realität, die du ständig erschaffst, dir einfach widerspiegelst und erlebst deinen Glaubenssatz in verschiedenen Varianten vielleicht.
Mhm.
Altersgerecht immer mal ein anderer Film, aber eigentlich ist es dasselbe Scheiß. Erst wenn du es schaffst, aus der Opferrolle rauszukommen und Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, vielleicht auch Verantwortung heute als Erwachsener für mein inneres Kind, wo dieser Glaubenssatz geboren worden ist. Das ist der Weg raus.
Ja.
Na, Wahnsinn. Ja. Was eine geile Folge.
Auf jeden Fall. Ich bin auch total happy.
Ja. Ja, das ist halt auch genau das Ding. Nichts ist umsonst, oder wie du gesagt hast, im Leben, oder es hat alles seinen Sinn und Zweck. Und dass wir heute so ein geiles Gespräch führen dürfen, erfüllt mich total. Und so gut wie im Moment ging mir es in den letzten Wochen nicht.
Wow, das freut mich.
Ja, weil ich so langsam ein Licht am Ende des Tunnels wieder sehen kann. Ah nee, sehen, vorstellen konnte ich mir das. Nee, ich fühle wieder was. Ich fühle wieder was. Du touchst mich hier mit dem Gespräch. Und ich merke, ja, auch dieser tiefe Aufschlag war vielleicht genau das, was ich zur richtigen Zeit bekommen habe, damit ich in ein, sagen wir mal, freies, selbstbestimmtes, souveränes Leben gehen kann, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht und ersehnt habe. Es in einer Scheinwelt versucht habe zu finden und jetzt vielleicht erwachsen genug bin oder den Mut habe und auch richtige Freunde und Verbündete an der Seite, um ja, ich sag mal, das PC-Game zu verlassen und in die echte Welt zu gehen.
Wow.
Wow, genau.
Wirklich einfach nur wow. Ich bin gerade sprachlos. Es ist so mega, was du gerade gesagt hast. So schön.
Ja.
So, so schön.
Ich hoffe und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es da jetzt einige Zuhörer geben wird, die das vielleicht verstanden haben, unser Gespräch, und vielleicht sogar fühlen können und eventuell auch in einer Scheißsituation sind und eine Inspiration der Hoffnung bekommen.
Mhm.
Ja. Und vor allen Dingen halt, du musst es nicht alleine machen. Ich hätte jetzt auch gerne noch mal zum Schluss, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, ey, Diana, genau mit der Jana möchte ich jetzt weitergehen.
Also entweder über meine Homepage, das ist die www.einherzvollerliebe.de, oder einfach mir eine E-Mail schreiben unter Lorang, lorang-beratung@web.de, oder man findet mich auch bei Instagram unter alles klein geschrieben, frau.jana, Jana mit Y und Doppel-N. Mhm. Oder bei Facebook unter Jana Lorang oder bei Google auch. Also wenn man einfach bei Google Jana Lorang eingibt,
ja,
dann findet man mich ganz gut.
Also der das jetzt möchte, such's dir aus. Dann würde ich auch nochmal darauf hinweisen, ihr könnt mir schreiben unter alles klein und zusammen, der Alex Weger aus der Sucht@web.de. Bei Instagram ist es der Alex Weger aus der Sucht. Ich habe natürlich jetzt nicht so ein Angebot wie du, aber natürlich dürft ihr mir auch gern schreiben oder wenn ihr Lust habt, mal Teil des Podcasts zu sein oder eure Geschichte zu erzählen, meldet euch doch gerne bei mir. Und ich denke, wir könnten das Ding jetzt abrundend beenden. Oder gibt es noch was? Ich bin total mega zufrieden mit unserer Episode.
Oh, das ist so schön. Ich auch. Ich freue mich so.
Also gut, dann auf dass es nicht das letzte Mal war, verabschieden wir uns.
Ne? Das machen wir.
Ihr Lieben da draußen.
Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.